Willkommen bei «Anders kompliziert». Das ist der Podcast von der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft. Heute mit der vierten Podcast-Episode. Und in dieser Folge habe ich mich mit dem Wissenschaftsjournalist Beat Glocker unterhalten. Ein sehr breit gehaltenes Gespräch mit Themen wie Wissenschaftskommunikation, Mikrobiologie, Klimawandel, Fake News, Xenotransplantation, Gendoping und Neurowissenschaften. Der Beat Glocker hat an der Uni Zürich Biologie und Biochemie studiert und hat nach dem Studium eine Ausbildung zum Journalist gemacht. Sie kennen ihn vielleicht noch vom Wissenschaftsmagazin MTW vom Schweizer Fernsehen, wo er als Journalist, Moderator und zum Schluss Redaktionsleiter tätig war. Nach ein paar Jahren Auslandsaufenthalt hat er sich in der Wissenschaftskommunikation selbstständig gemacht und die Agentur SciTech Media gegründet. Der Beat Glocker ist auch noch Studienleiter vom Lehrgang Wissenschaftsjournalismus an der MATS und Gründer von Higgs, einer Wissenschaftskommunikationsplattform. Über Higgs werden wir noch mehr hören in diesem Podcast. Nach einem kurzen Abstecher in die Diplomarbeit von Beat Glocker aus dem 84 über Mikroben im Seesediment reden wir natürlich über die Funktion von Wissenschaftskommunikation, Science Communication. Was ist gute, was ist weniger gute Science Communication? Ein Thema, das sicher auch jetzt während der Corona-Pandemie sehr aktuell ist. Die Pandemie selber wird aber nicht spezifisch erwähnt, ganz einfach, weil das Gespräch schon im 2019 aufgenommen wurde. Man redet aber über Klimawandel, über Fake News, über die Rolle der Medien, von den akademischen Institutionen und der Forscher selber, wenn es um Science-Kommunikation geht. Im zweiten Teil reden wir dann über seine neue Online-Plattform Higgs. Was ist die Idee dahinter, was sie macht und kann und wie sie sich finanziert, um unabhängige Wissenschaftskommunikation zu machen? Der Beat Glocker schreibt auch noch Roman, und zwar Wissenschaftsthriller. Und darüber reden wir auch noch im letzten Teil des Gesprächs. Sein neuestes Buch heisst «Zweimal tot, ein spannender und manchmal fast ein gruseliger Thriller über Neuroprothesen». Mehr verrate ich nicht, aber auch davon mehr im Gespräch. In dem Sinne, viel Spass mit dem Gespräch.
Herr Glocker, vielen Dank, dass Sie beim Podcast von der ANG mitmachen und sich die Zeit nehmen. Meine allererste Frage ist, ich bin sozusagen neu im Metier von der Science Communication, Wissenschaftskommunikation. Was sollte ich Acht geben bei diesem Gespräch mit Ihnen?
Boah, die Frage haben wir jetzt echt noch nie gestellt. Wichtig an einem Gespräch ist, sind nicht die vorbereiteten Fragen, sondern das Zuhören auf die Antworten. Und die besten Geschichten oder die besten Informationen bringt man zusammen, wenn man gut zulässt, was der andere sagt. Mhm. Und ich werde in letzter Zeit ab und zu interviewt und wenn so junge, unerfahrene Journalistinnen oder Journalisten kommen und ich bin bereit, etwas von mir preiszugeben, mhm, und die merken es nicht in der Antwort, dann finde ich immer, schade, eine Chance vertan. Jetzt haben wir schauen, wie viele von diesen Köder sie aufschnappen.
Okay, ich kann mir schon mal sagen, die ersten Gespräche, die ich hatte, merke ich, wie schwer das ist, zuzuhören und sich noch dabei gute Fragen auszudenken, zwischendurch, Zwischenfragen. Mhm. Aber ich versuche mein Bestes. Danke vielmals. Sie haben Mikrobiochemie studiert im Nebenfach, mhm, an der Uni Zürich. Und was mich wundert hat, was der Titel ist von der Diplomarbeit, habe ich herausgefunden.
Was? Das finden wir raus?
Ja, das finden wir raus. Das ist eine Mikrostruktur von Sedimenten, Sedimentaggregate, also mikrobielle Habitate.
Gut, zum Glück wiederholt das wieder einmal jemand.
Wissen Sie noch, um was es gegangen ist?
Ja, ich weiß, um was es gegangen ist. Und ich weiß auch, dass ich es auf so graues Umweltschutzpapier gedruckt habe. Und das war damals gerade so in. Es ist darum gegangen, wie leben Mikroben im Seesediment. Mhm. Das sagt ja schon der Titel. Yeah. Aber der Witz ist der, dass ja das Wasser hat Einfluss auf das Sediment. Also das Sediment sind die Ablagerungsschichten am Seegrund oder am Gewässergrund. Mhm. Und die Ablagerungen haben aber auch Einfluss aufs Wasser durch mikrobielle oder einfach biologische Prozesse, chemische Prozesse, die dort ablaufen und auch gewisse Sachen rausdiffundieren aus dem Sediment. Und damals sind die Seen noch schlechter zu werden als heute. Mhm. Viele waren überdüngt, einige hat man sogar zwangszirkuliert, Baldeckersee, Hallwilersee. die sind sozusagen an der Intensivstation gehangen.
Also zwangszirkuliert?
Zwangszirkuliert, ja. Man hat da hat es Floß auf dem See gehabt, wo Sauerstoff in tiefere Schichten abgepumpt haben und die See wirklich gerührt hat, damit wieder Sauerstoff halt ins Wasser in die Tiefe kommt und damit es nicht anaerob, also sauerstofffrei, das Wasser ist in der See am Grund sauerstofffrei gewesen. Und dann hat es auch angefangen zu faulen, es hat das Zeug nicht mehr richtig abgebaut und so. Und da hat es grosse Fischsterben gegeben, Halwilersee, Baldeggersee, Sempachersee, weiss ich nicht genau, aber einfach so die Seen sind sehr schlecht zu weg. Und der Zürichsee war relativ gut zu weg, weil es schon viele Kläranlagen gab. Aber man hat immer noch so anaerobe oder so halb anaerobe Schichten am Boden gehabt. Und wir wollten eigentlich wissen, wie tun die Bakterien, die dort unten leben, wie funktionieren die und wie beeinflussen die das Wasser? Also der Kreislauf von Wasser hat Einfluss auf das Sediment, passiert Sachen und hat wieder Einfluss auf das Wasser, auf diesen Kreislauf. Und meine Aufgabe war, das war ja nur im grossen Projekt einfach ein Teil, wie haftet oder wie leben die Bakterien dort unten? Also wirklich ein kleiner Aspekt, wie man in jedem grossen Forschungsprojekt ein kleiner Aspekt war, wie sind die Bakterien eigentlich dort unten? Mhm. Wir haben oberflächlich so weissliche Matten gesehen, die so wie ein Spinnengewebe den Seeboden überzogen haben. Notabene, wir sind mit dem Jacques Piccard, mit seinem U-Boot, sind wir runter. Also wir sind, es war wirklich sehr eine innovative Geschichte gewesen. Wir sind im 1984, mit dem Jacques Piccard, seiner Forelle, das ist sein U-Boot, sind wir dort runtergetaucht den Stockfischer dort unten und haben so Manipulatorenarm gehabt, wo wir unsere Experimente ins Sediment hineingesteckt haben. Also es war ziemlich eine coole Sache gewesen. Und ja, da hat es uns einfach Wunder genommen, was für chemische Prozesse, was für biochemische Prozesse. Und ich kann die Strukturen, wie leben sie, was machen die für Schleimfäden, kleben die, so die Geschichten. Ja.
Ich habe die Probe genommen und ich stelle mir relativ eng vor in der Forelle.
Ja, es ist sehr eng. Es ist also enger als ein VW-Käfer. Es haben nur 3 Leute Platz. Ja. Vorne ein Pilot und damals der Kameramann, weil das Schweizer Fernsehen dann auch einen Film über unsere Sache macht. Und ich hinten rein, so auf dem Kindersitzli sozusagen. Und dann hat es aussen einen Greifarm gehabt. Und da haben wir natürlich nicht reinnehmen. Ich konnte das U-Boot nicht aufmachen, oder? Also, aber da hatte es so einen Korb, gehabt, wo alle Proben und so Devices vorbereitet waren. Und dann hat man genau einen Fahrplan gehabt, das musst du dort absetzen, das musst du dort absetzen. Und dort musst du das rausnehmen, dort stichst du einen Sedimentkern. Und notabene das Ganze noch ohne GPS. Es hat ein paar ziemliche Hürden gehabt. Ja.
Ich habe gerade den ersten Link gehört, sie haben gesagt, ein Kameramann vom Schweizer Fernsehen ist dabei gewesen, ist das der zündende Funke, dass sie nachher in die Wissenschaftskommission
Das ist so, ja. Mein Diplomvater, der Kurt Hanselmann, hat einen Riecher für Wissenschaftskommunikation, obschon er dem noch nicht Wissenschaftskommunikation gesagt hat. Er hat auch können, das U-Boot vom Picard hat er am Samstag, Sonntag im Rahmen von der grossen Ausstellung, die «Phänomena» geheissen hat, am Publikum vermietet. Also wir haben mit Geld vom Publikum haben wir unsere Forschung finanziert oder teilfinanziert. Und er hat das eben auch verstanden, die Geschichte am Schweizer Fernsehen schmackhaft zu machen. Und das Schweizer Fernsehen, das MTW notabene, Menschen, Technik, Wissenschaft, hat eine Sendung über unser Projekt gemacht. Und mein Teilprojekt war natürlich nicht das Wichtigste, aber das Attraktivste optisch. Ja. Weil ich mit Raster-Elektronenmikroskopie gearbeitet habe. Fürs Fernsehen ist natürlich das Bild wichtig. Also ein chemischer Gradient im Sediment ist weniger attraktiv zu zeigen, als jemand, der da in einer Dunkelkammer an einem Raster-Elektronenmikroskop hantiert. Und so bin ich dann relativ ausgiebig in dem Film drin, zufälligerweise. Habe dann nach der Dreharbeit hat der Journalist gemerkt, dass ihm das ganze Gewässerökologie, Limnologie, dass ihm das zu komplex ist. Und da habe ich ihn können, ich weiß es nicht mehr, 1 oder 2 Wochen als Praktikant können bei der Fertigstellung von dem Film helfen.
Okay.
Und das war der Infektionspunkt gewesen, sozusagen.
Und Sie merken, es macht Spass, zum Wissenschaftskommunikation zu machen.
Es hat mich total reingenommen. Ja. Und offenbar habe ich einen guten Eindruck hinterlassen, weil etwa ein Jahr später habe ich dann mit dem Volontariat anfangen.
Okay. Mhm. Effektiv, dann, eben, dann ist es dann losgegangen beim MTW.
Ja, genau.
Wo sie dann eine lange Zeit gewesen sind, in verschiedenen Positionen, mhm. bis zum Schluss Redaktionsleiter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und jetzt heute, wie würde sich bezeichnen als Mikrobiolog oder Wissenschaftsjournalist oder Autor oder Moderator? Oder?
Also am wenigsten als Mikrobiolog, ja. Weil ich habe nie mehr die Hände an einer Petrischale oder an einem Reagenzglas gehabt, seit ich bei der Uni weg bin. Ich bin in sehr vielen Labor gestanden, aber als Journalist. Ja. Also von dem her bin ich eigentlich, wenn ich es einfach halte, dann sage ich, ich bin Wissenschaftsjournalist. Mhm. Aber das trifft es natürlich nicht genau. Ja. Aber wenn ich irgendwie an einer langweiligen Party sage, einfach, oder sage ich sogar einfach, ich bin Journalist. Und dann sagen alle, okay, einer von dieser Lügenpresse oder so. Und dann bin ich alle Fragen los. Und wenn es mich interessiert in einer Runde, dann erzähle ich ein bisschen mehr. Und dann sage ich, ja, ich habe eine Firma, die Wissenschaftskommunikation betreibt, Wissenschaftsjournalismus betreibt. Je nachdem, wie vertraut mir die Personen werden, erzähle ich dann auch, dass sie einen Roman schreiben. Und also, das ist so ein stufenweise Preisgabe. Im Telefonbuch steht Wissenschaftsjournalist.
Okay. Ich sehe auf Wikipedia, wo es einen Eintrag gibt, steht Wissenschaftsjournalist, Autor und Fernsehmoderator. Mhm. Und was machen Sie am liebsten? Also ich hätte gedacht, Autor wäre jetzt ein guter Aufhänger. Mhm. Normalerweise, wenn jetzt irgendwie an einer Party jemand sagt, ich bin Autor, interessiert es mich gerade ein bisschen
mehr.
Ja,
ja, also stimmt. Ja. Das ist eh so die Geschichte. Oder? Praktisch alle Schweizer Autoren leben ja nicht von ihrem Autoren-Dasein, sondern von irgendetwas anderem. Oder? Ja. Bis hin zu einer Milena Moser. Also, ich würde sagen, es gibt in der Schweiz maximal 12 Autoren, die von der Literatur leben. Alle, ich habe Milena Moser erwähnt, die kennen noch Kurs, Schreibkurs und die können nicht vom Schreiben leben. Das ist Peter Stamm, Martin Sutter, also wirklich die Bestsellers. Andere gewinnen Preise, aber verdienen auch kein Geld. Am schönsten zu machen, es ist nicht eins, mich fasziniert die Kombination. Einfach das Hin- und Hergumpen zwischen den Welten und den Formen. Oder? Fernsehmachen ist irrsinnig. Also Fernsehmachen ist von den medialen Formen, glaube ich, die faszinierendste. Weil man hat Recherchen, man hat Kontakt mit Leuten, man hat Bild, man hat Ton, man hat Grafik. Es ist eigentlich wie der Zehnkampf von der Leichtathletik, ist das Fernsehen der Mehrkampf vom Journalismus. Man muss auch schreiben können, zum Fernsehen machen, man muss nicht auch, ja. Und aber das Fernsehen verschwindet ja heute fäng. Wer schaut nach Fernsehen?
Ja.
Jetzt. Ja. Also Zeit verschoben, ja, aber jetzt, wenn es ausgeschaltet wird, es gibt ja immer weniger Zuschauer und die sind alle 60 plus, oder? Und dann kommt Podcasts, wo wir jetzt einen machen. Podcasts, was ist das eigentlich? Früher hat man eine Radiosendung gesagt, aber heute ist es Zeit verschoben. Ja. Aber der Podcast entwickelt sich unheimlich intensiv. Ich bin jetzt an der Weltkonferenz vom Wissenschaftsjournalismus vorletzte Woche, bin in einer Podcast-Session gewesen. Faszinierend. Da mischt sich Hörspiel, Collage, Fiction. Da mischt sich alles. Ja. Und erreicht am Schluss das, was Kommunikation eben erreichen muss. Nämlich, jemanden für etwas zu faszinieren, zu begeistern. Und je multimedialer das ist, desto besser, aber das ist auch eine Chance, die Multimedialität auszunutzen. Und meine Definition von Medien ist heute eigentlich, es gibt nicht mehr Radio, es gibt nicht mehr Fernsehen, es gibt nicht mehr Zeitungen, es gibt einfach noch das Medium, oder? Eben das Medien.
Ja.
Beim Fernsehen hat es Textbeiträge auf der Website und es hat Audiobeiträge. Beim Radio hat es Textbeiträge. Es 20 Minuten, macht Videos, das mischt sich alles.
Ja. Also extrem vielseitig, was man da kann machen.
Wahnsinnig vielseitig. Und in der jetzigen Zeit extrem faszinierend. Oder? Das Internet ist durch den Tod der Zeitungen, oder? Aber es ist gleichzeitig die Geburtsstunde von völlig neuen medialen Formen. Oder? Und das ist extrem faszinierend. Man kann alles machen jetzt. Die einen Sachen gehen in die Hose, verschwinden wieder und die anderen setzen sich durch. Aber es ist in meiner ganzen Karriere nie so innovativ und spannend gewesen im Journalismus wie jetzt. Ja. Man hat einfach immer das gemacht, was man macht. Mhm. Aber jetzt kann man...
Aber es ist einfach nicht, früher war alles besser gewesen, im Sinne von eben, Zeitungen sterben wegen dem Internet. Also es tut jetzt ganz sogar in die andere Richtung.
Früher war es besser gewesen, weil wir viel mehr Geld hatten. Oder? Also wir konnten für einen MTV-Beitrag auf Argentinien reisen und ein Porträt machen über einen Schweizer, der dort ein Naturschutzgebiet aufbaut. Mhm. Heute undenkbar. Undenkbar aus Geldgründen. Oder? Früher ist man mit einem Kameramann, einem Tönler und einem Beleuchter und einem Journalist ausgerückt für einen MTV-Beitrag machen. Heute ist es nicht ein Journalist und ein Kameramann. Es ist mehr Stress, mehr Belastung, man muss auch mehr denken. Das ist nicht gut. So gesehen war das früher besser gewesen. Aber die Chance, die man heute hat, all die neuen Sachen auszuprobieren, wir sind wie in einem Sandkasten, man kann alles machen im Moment. Das war früher anders gewesen. Ja. Und schlechter, als ich im 1994 ein Chef geworden bin vom MTV, habe ich einen Newsletter rausgegeben, einen gedruckten, haben wir auf dem Internet mit 256 KB Modem oder Piep und so, unsere Filmtexte angeboten. Wir haben eine Sondersendung gemacht mit Publikumsbeteiligung. Wir haben ein Buch rausgegeben. Wir haben alles versucht zu machen. Und nach eines Tages kommt der damalige Fernsehdirektor, der Peter Schellenberg, und sagt, stopp alles. Wir machen Fernsehen. Das war natürlich einer der kapitalsten Irrtümer in der Mediengeschichte, die ich miterleben konnte. Wir machen Fernsehen, das war eine komplette Fehleinschätzung. Wenn er das damals erkannt hätte, wäre er der Pionier geworden. Das ist heute viel besser. Heute weiss jeder, dass man muss ausprobieren muss. Und das ist heute sicher besser, ob schon weniger Geld hat.
Ja. Also einfacher ist es nicht geworden. Sie hat gerade jetzt nochmal MTV erwähnt und auch, was war es, Argentinien. Sie sind nach MTV sind sie auf Zentralamerika. Mhm. Das ist vielleicht nicht unbedingt Argentinien, aber die Zeit, die sie dort verbracht haben, haben sie auch mit Wissenschaftskommunikation verbracht.
Mhm. Also eben der Film, den ich erwähnt habe, das war einfach ein Film fürs MTV, als ich auf Argentinien bin. Das hat nachher mit dem späteren Lebensweg nichts zu tun gehabt. Aber ich war auch in Rio oder am ersten Erdgipfel 1992. Alles, was jetzt über das Klima erzählt wird, habe ich schon 1992 aus Rio berichtet. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich bin im 99 bin ich dann weg, nachdem ich 14 Jahre beim MTV war, 12 Jahre moderiert habe, 6 Jahre Redaktionsleiter war. Bin ich weg und wir haben einfach das Gefühl gehabt, jetzt bin ich 40 war. Jetzt einfach weg und so in freie Märkte rausrutschen und das hat mich irgendwie nicht so attraktiv gemacht. Ich dachte, jetzt machen wir einen Schnitt und wir sind die ganze Familie auf Costa Rica. Und dort war die Idee gewesen, dass ich als freier Wissenschaftsjournalist lebe und überlebe. Das Überleben hat sich dann eben nicht bewahrheitet, weil es ist finanziell nicht möglich gewesen. Aber ich habe viele Beiträge über Forschungsthemen, von viel natürlich Naturschutz, Ökologie gemacht. Aber am Schluss habe ich für den Blick Flugzeugabstürze gecovert, für das 10 von 10 Hungersnöte in Nicaragua. Und für das österreichische Religionsfernsehen habe ich ein Porträt über den Erzbischof von Honduras gemacht. Okay. Also ist auch gut gewesen, aber nur mit Wissenschaft hätte man nicht können überleben.
Okay, das ist nicht möglich
gewesen. Ein Porträt von Fidel Castro, seinem Hoffotograf, habe ich gemacht. Okay. Wirklich ganz tolle Sachen, die dann aber nichts mehr mit Wissenschaft zu tun haben. Aber sehr faszinierend.
Man kann vorstellen, auch spannend mal aus dem Gebiet rauszutreten und mal etwas anderes zu sehen.
Absolut.
Als immer nur das. Ja. Und darauf ab, oder fast darauf ab, ist ein SciTech Media gekommen, wo jetzt wahrscheinlich eine Grundlage ist für die neue Plattform Higgs. Jetzt haben sie dann wollen, selber etwas auf die Beine stellen und Wissenschaftskommunikation machen, weil sie das Gefühl haben, es wird nicht genutzt, also was man können machen, oder es wird zu wenig gut kommuniziert oder allgemein Drang zum Kommunizieren.
Also warum ich eine Firma gegründet habe, ist eigentlich
ist der einzige Weg gewesen. Also was wär noch gewesen? Also wenn man beim Fernsehen war, Redaktionsleiter und Moderator, hat man eigentlich innerhalb vom Fernsehen, außer man will nachher Programmdirektor werden, hat man im Fernsehen erreicht, was man erreichen kann. Also es wär nur noch, alles, was ich gemacht hätte, wäre ein Zurück gewesen. Mhm. Und ein Zurück habe ich in meinem Leben noch nie gemacht. Ja. Es geht immer nur weiter. Ja. Also zurück zum Fernsehen hat mich nicht interessiert. Später habe ich mal noch auf eine Stelle beworben, aber habe dann während der Bewerbung gemerkt, dass ich das gar nicht mehr will. Und dann die Seite Media zu gründen, ja, ich wollte einfach das Gleiche machen. Und habe die ersten paar Jahre auch als One-Man-Show geschafft und dann irgendwann können eine Assistentin anstellen. Und dann ist es irgendwann gewachsen. Und ich finde Wissenschaft einfach absolut faszinierend und auch extrem wichtig, weil die Leute, wenn ich so Leute höre, ja, Wissenschaft sagt mir nichts. Oder dann noch schlimmer, ich bin skeptisch gegenüber Wissenschaft. Ja. Aber sie schreiben das auf einem iPhone, oder? Mhm. Und ins Internet rein, denke ich, sorry, wer hat dieses iPhone entwickelt? Ja. Wer hat das Internet entwickelt? Das verdankst alles der Wissenschaft. Wenn dann Leute so wirklich dummes Zeugs können sagen, da wundert es mich dann. Und darum, aus dem Wunder, ist dann eben auch das Bedürfnis nicht entstanden, das habe ich schon immer, einfach den Leuten zu erzählen, wie interessant eben Forschung ist und wie wichtig, es ist Grundlage von unserer Zivilisation, Grundlage von unserer Gesellschaft. Alles, was wir da machen, hat mit Wissenschaft zu tun. Oder? Das Domaufzeichnungsgerät, ein Brüllen, alles ist Wissenschaft. Oder? Und die Leute meinen, das sei ihnen vom Himmel gefallen, oder? Keine Ahnung.
Ja, es wundert mich immer wieder mal, dass man einfach die Connections nicht sieht. Ich meine, das ist auch für mich selber, muss ich manchmal nochmal mich hinterfragen und merke dann erst mal, was es bedeutet. Ich glaube, so von der Grundlagenforschung bis zu einem Produkt ist es oft ein langer Weg und es ist schwierig, um das zu kommunizieren. Mhm. Wenn Sie Sachen hören, regen Sie sich sicher auf und denken, da muss ich irgendetwas dagegen machen. Aber was macht man dagegen? Was ist gute Kommunikation, wo etwas gegen das kann machen?
Also erstens, ich reg mich nicht auf. Es stachelt mich einfach mehr an. Okay. Ich reg mich nur auf über dumme Posts. Ja. Und es gibt sehr viele dumme Posts im Internet, wo die Leute einfach nichts überlegen. Dort reg ich mich auf. Aber über die allgemeine Unaufklärtheit reg ich mich nicht auf. Das ist Ansporn, um etwas zu machen. Ja. Wie man es muss machen, es ist nicht einfach. Aber eigentlich wissen wir, wie es geht. Attraktiv. Mhm. Es muss attraktiv sein. Mhm. Es darf keine Schulstunde sein, es darf keine Belehrung sein, es darf kein Mahnfinger, kein Drohfinger. Mein und unser Ansatz ist, wow, Science ist cool. Oder? Mhm. Und ich suche zum Beispiel nach einem neuen Wort für Wissenschaft. Ja. Ich sage immer mehr Science. Weil Wissenschaft, das tönt so staubig. Ja. Und lustigerweise haben ein paar Wissenschaften haben das gemerkt. Jetzt redet man heute von den Life Sciences. Ja. Und Life Sciences tönt irgendwie einfach cooler als, ich weiß nicht, wie man das sagen würde. Ja, Biologie ist es letztendlich. Ja. Oder? Und Biologie tönt nach einer scheußlichen Schulstunde. Mhm. Und Life Science, das tönt wie Lifestyle. Oder? Mhm. Also ich glaube, es ist ohne die Inhalte zu verändern. Die Inhalte bleiben seriös, faktenbasiert, evidenzbasiert. Ja. Unantastbar. Mhm. Aber die Form, die muss attraktiver werden. Ich finde, sie ist heute schon in vielen Bereichen sehr attraktiv geworden. Aber der nächste Schritt wäre zum Beispiel auch, die attraktive Form noch in die Schule zu bringen. Mhm. Oder? Was ich da höre, wie viele junge Menschen Naturwissenschaften verdorben werden in der Schule, insbesondere Physik, oder? Biologie, darum studieren die meisten, wenn sie Naturwissenschaft studieren, Biologie, weil da hat man etwas anzulangen, etwas anzuschauen, Käferli, Blümli, irgendwie geht da noch etwas. Oder? Aber Physik und Mathematik wird den meisten einfach total verdorben. Dabei ist auch Physik mega spannend, wenn man es richtig macht. Oder?
Also nichts von wegen trocken, nur Zahlen schieben, sondern...
Ja, ich glaube, oft fängt, wenn wir jetzt bei der Schule sind, es fängt oft am falschen Ende an. Es fängt an, irgendwie der erste Hauptsatz und dann Energieerhaltungssatz und dann Entropie und Enthalpie und all das Zeug. Und dann die schiefe Ebene und all das Zeug. Und das interessiert schlicht keine von diesen Kids. Oder? Aber wenn man fragt, hast du schon mal überlegt, warum mit dem Töff innen rumgehst, wenn die Straße nass ist? Oder irgendetwas, oder? Warum passiert? Hast du schon mal überlegt, jetzt die Elektrotrottis, oder, die überall rumstehen? Wie findet man das Elektrotrotti? Das läuft über GPS. Ja. Was ist GPS? Da kann man bis hin zur Triangulation, das war früher, heute hat man mehrere Satelliten. Und warum funktioniert es am Schluss? Ist man beim Einstein seiner Relativitätstheorie. Ja. Weil GPS verwendet Elemente aus der Einsteinschen Relativitätstheorie.
Wenn es genug genau ist, überhaupt.
Ja, genau. Das können wir jetzt auch nicht erklären. Ich verstehe sie auch nicht ganz. Auch nicht, oder? Aber einfach, man muss es... Man fängt bei der Grundlage an, statt dass man das Phänomen erklärt und zu der Grundlage geht. Mhm. Genauso habe ich Geschichte erlebt in der Schule. Oder? Mhm. Und Geschichte... Ich habe gedacht, ich bin ja mittlerweile 59. Mein Geschichtsunterricht ist schon ewig her. Aber wenn ich höre, dass der Geschichtsunterricht heute in der Schule immer noch in vielen Klassen so läuft wie damals, 1970, dann kommt mir das nackte Grauen, oder? Oder? Dann nimmt mir irgendwie die 10 Tafelgesetze, keine Ahnung, und der De Bello Gallico vom Cäsar und all das Zeug, statt dass man sagt, hey, warum gehen sich die Leute in dem und dem Ecke von der Welt auf den Grind? Das hat einen Grund. Ja. Das hat einen Grund. Irgendwann sind sie aufgeteilt worden oder sie sind kolonialisiert worden. Pipapo. Das hat alles einen Grund. Jeder Konflikt hat einen Grund. Und so müssen wir Geschichte wie Physik mit dem Heute, mit dem Beobachtbaren anpacken und dann langsam zurückgehen. So verstehe. Ja.
Also für mich wie nach so ein Konzept versus einfach die Fakten reinhämmern. Und so wie ich das verstehe, mit dem heutzutage auch mehr auf Kompetenzen Wert gelegt, dass ein Kind versucht, Kompetenzen anzuzeigen. Eben, man bekommt das Problem über, muss man das lösen. Das ist viel spannender, wenn man sich nachher die einzelnen Fakten muss selber aneignen, um das Problem beim Nachlösen.
Das ist völlig der richtige Ansatz, ja. Also das Enabling, oder die Befähigung heisst es, glaube ich, oder weiss es gar nicht mehr. Mhm. Fähig werden, ein Problem zu lösen, überlegen, welche Quellen brauche ich, welche Fakten. Mhm. Der Kompetenz aufbauen, das ist absolut der richtige Weg. Oder? Mhm. Wie es denn, so steht es im Lehrplan.
Ja, so steht es im Lehrplan.
So steht es im Lehrplan. Was ich dann aber heute noch von Gimmeler höre, oder? Ja. Wie es denn passiert im Alltag, dann denke ich, das erinnert mich schwer an 1975. Oder?
Ja. Es ist, glaube ich, nicht ganz einfach, das nachher auch umzusetzen.
Habe ich nicht gesagt, dass es einfach ist, aber der Kompetenzaufbau, das ist der richtige Ansatz. Und das wäre auch der richtige Ansatz in dieser ganzen Fake-News-Debatte. Mhm. Oder? Mhm. Ja. Was wird da für ein Kabis kolportiert? Oder? Und ausgehend von einer falschen Grundlage. Mhm. Und wenn die Grundlage falsch ist, kann nachher die ganze Argumentationskette logisch und richtig sein. Mhm. Aber weil eben die Ausgangslage falsch ist, stimmt das Ganze nicht, oder? Und das müssten eben die kritischen Zeitgenossen von heute müssten befähigt werden, so etwas zu erkennen, oder?
Ja. Und befähigt wird man, wenn man eben gute Bildung hat, nehme ich mal an. Ja. Und eben die Kompetenzen muss sich antrainieren.
Ja, und einfach lernt denken, oder? Mhm. Also, im Moment geht gerade ein Post auf dem Internet rum, immer wieder kommt, wo sagt, der CO2-Kreislauf auf dieser Erde hat so und so viele Milliarden Tonnen. Mhm. Das geht innen und raus jedes Jahr. Davon ist das, was der Mensch in die Atmosphäre pustet, hat so viel verschwindende Promille. Und das hat dazu... Und die Ausgangslage ist die falsch, weil der natürliche CO2-Kreislauf spielt null Rolle. Weil der ist einfach, Pflanzen nehmen es auf, Pflanzen bauen es ab, Pflanzen nehmen es auf, Pflanzen bauen es ab. Spielt keine Rolle für die Betrachtung, was der Mensch macht. Mhm. Dort spielt nur das Surplus eine Rolle. Oder? Und wer das nicht erkennt, der glaubt nachher den Quatsch. Oder? Am Schluss kommt raus, Deutschland, die Schweiz ist für, und dann kommen zig Nullen nach dem Komma Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich. So gerechnet ist es richtig, aber argumentiert ist es falsch. Ja.
Also nachher hat man das Gefühl, ich kann ja gar nichts machen.
Ja, ja, natürlich. Du musst nichts machen. Ja. Wenn man sagt, du musst nichts machen, oder? Vergiss da die Klimaprotestierer. Und das ist ja der einzige Grund, das ist bewusst in die Welt gesetzt. Ich könnte jetzt Verschwörungstheorie aufstellen, das hat irgendwann mal jemand von der Erdöl-Lobby rausgepustet und wird jetzt von Gutgläubigen weitergepustet. Das kann ich nicht beweisen, es wäre Verschwörungstheorie, aber wahrscheinlich stimmt es am Schluss eben doch.
Ja, ja leider. Ich finde es spannend, dass man hat oft das menschliche Denken, das Konzept nicht, wie Zahlen funktionieren, im Kleinen und im Grossen. Und auch zum Beispiel, wie viel braucht es, dass man sein eigenes Vermögen kann, wenn man so und so viel Prozent Zinsen bekommt, braucht es nicht so viel, dass man bald einmal sein Guthaben verdoppelt hat. Und das Gleiche ist wahrscheinlich beim CO2. So.
Das würde mich jetzt auch wundern, wie das geht. Da fehlt es mir ökonomisches Wissen.
Also ich weiß nicht, wie viel Prozent das es sind. Aber es sind weniger, als man sich das vorstellt.
Aber gleichzeitig machen die Leute Lotto und hoffen, ich glaube, 1 zu 13 Millionen ist die Chance, irgendwie so grob die Zahl im Kopf, dass man Lotto 6 macht. Aber anderes Zeug, dort hoffen sie drauf, oder? Und Wahrscheinlichkeiten einschätzen, ist unheimlich schwieriger.
Ja. Wie du mir dann gut erklären, und was auch oft die Frage ist, was darf man weglassen? Wir haben davor schon von Fachwörtern gehabt. Mhm. Wie viel darf man, wie viel sollte man weglassen, um es so viel wie nötig, so wenig wie...
Also, weglassen, alles was nicht wichtig ist, zum Geschichte verstehen, soll man weglassen. Und auch da ist jetzt eine Chance im digitalen Zeitalter, dass man ja Kästchen machen kann, in einem Text, oder dass man ein Erklärbüchse machen kann und dass man an einem Medienkonsument kann die Möglichkeit geben kann, tiefer in die Geschichte einsteigen oder weniger tief. In der Webdarstellung macht man das heute vielfach, dass man Definitionen versteckt hinter Böckseln oder Aufklapptext oder was es da für technische Möglichkeiten gibt. Und das ist natürlich cool, wenn man das Fremdwort weglässt und der, der es noch möchte wissen, der kann sich es nachher holen. Oder? Und, allgemein meine ich so viel wie möglich weglässt, aber so viel wie nötig sagen, dass man die Message versteht. Oder?
Mhm. Ja. Ich habe das Gefühl, dass nur schon ein Fachwort jemand kann gerade vom Verständnis aufhalten. Schon wenn man etwas erklärt, mit dem Fachwort, dann bleibt wieder ein Fachwort hängen, man erzählt weiter und
es nicht zwingend, nein. Verloren. Nicht zwingend, nein. Ich gebe Ihnen so einen Schreibkurs für Wissenschaftler innen. Und es ist eigentlich der Umgang mit Fachwörtern und Fremdwörtern, auch in einem Text, ist einfach. Man darf einem nicht das Fachwort als erstes präsentieren. Okay. Ich sage, das ist wie wenn du einen Wikipedia oder den Brockhaus zuerst an den Grind haust und nachher sagst, und jetzt hör mir bitte zu, jetzt erkläre ich dir, was ich gemeint habe. Mhm. Das ist sehr unfreundlich, oder? Ja. Aber wenn man sagt, schau, das funktioniert so und so, das passiert dann da, Experten reden von und dann das Fachwort bringt. Dann haben alle die Erklärung verstanden. Die das Fachwort brauchen, die haben es noch mitbekommen. Die es gerade vergessen, die haben es vergessen. Aber sie haben vorverstanden. Also, das ist nur, was bringt man zuerst? Das Fachwort und dann die Erklärung? Oder die Erklärung und dann das Fachwort? Mhm. Und die Erklärung und dann das Fachwort ist der richtige Weg. Okay. Und der andere Weg ist der unfreundliche. Eben, man haut einem den Brockhaus an die Birne und sagt nachher, jetzt erkläre ich dir noch, was ich gemeint habe. Das funktioniert nicht.
Okay, das kommt dreifach.
Nur dreifach. Das ist ganz einfach. Ja. Wirklich simple, ganz simple Gründe von der Kommunikation. Instrument, Methoden. Und wenn man die richtig macht, wird man schon viel besser gehört und gelesen.
Und das heisst aber auch, dass Sie würden sich vorstellen, dass Wissenschaftsjournalisten Wissenschaft kommunizieren und ein bisschen weniger Fachpersonen, die direkt involviert sind in der Forschung.
Also letztendlich im Medium müssen es Wissenschaftsjournalisten sein, weil Journalistinnen und Journalisten haben ja per Definition im eine aussenstehende Position. Sie schauen von außen an etwas an. Mhm. Sie sind nicht Teil vom Betrieb. Sie kennen den Betrieb gut, den Wissenschaftler, aber sie schauen von außen an und trauen sich auch kritische Fragen zu stellen. Mhm. Also, das ist ja das, was eigentlich im Moment schief läuft. Die Unis investieren Millionen Bei der Uni Zürich gibt es 22 Leute auf der Kommunikation, bei der ETH habe ich gehört 33. Mhm. Wenn man die Lohnsumme noch schon rechnet und dann das auf alle anderen Hochschulen aufrechnet, das ist wahnsinnig viel, wird da investiert in Kommunikation. Und die grösste Wissenschaftsredaktion, ich weiß nicht, ist sie bei der NZZ oder beim Tagi, nein, beim Einstein, beim SRF, jetzt sind etwa 11 Leute, oder? Mhm. Oder? Nein, das 11 stimmt nicht, es sind glaube ich 20. Aber anyway, die Journalisten müssen von außen schauen und die Unis rüsten auf. Aber das ist immer Innenansicht.
Ja.
Das ist immer Innenansicht. Mhm. Und die sagen immer, wir sind gut, wir machen, wir können, wir zeigen. Aber ob es andere auch noch gibt, die das können, machen oder zeigen, das muss der Journalist von außen anschauen. Mhm. Und darum ist es wichtig, dass der Wissenschaftsjournalismus besteht. Aber es ist auch wichtig, dass die Forscherinnen und Forscher, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ein Verständnis dafür haben. Dass sie verstehen, warum wir die Fragen stellen. Mhm. Dass sie wohlwollend dem gegenüberstehen, auch wenn ich mal eine kritische Frage stelle. Ja. Und nicht glauben, wow, der will mir als Lebigen, oder? Ja. Nein, es ist meine Aufgabe zu fragen, ja, ja aber.
Ja. Sinn der Frage.
Mhm.
Was ist der Sinn von dem?
Genau, wo führt das an und haben sie das beachtet, dass vielleicht nicht alle das lustig finden?
Ich habe, was ich vorher mal gesagt habe, wegen dem Klimaprojekt, das ist schon in den 90er Jahren schon bereits darüber geschwätzt, das habe ich sehr spannend gefunden. Es hat ja ein nationales Forschungsprogramm gegeben, 31.
Mhm.
Klimaänderungen und Naturkatastrophen.
Mhm.
Ich habe gelesen, ist gestanden, dass es darum geht, dass es hilft, die aktuellen Wetterkapriolen einzuordnen und macht natürlich, dass Politik, Gesellschaft und Wirtschaft die neue Klimasituation und Naturgefahren sollte anpassen, sich müssen. Und ist das so über 20 Jahre her? Ist auf der Nacht schon noch spannend. Ist da irgendwie zu wenig gut kommuniziert worden? Oder ist das so ein komplexes Thema? Dass das, oder ist etwas gemacht worden?
Es ist ja noch schlimmer. Also 98, 99 ist das NFP 31 gekommen. Das ist ein Auftrag vom Bundesrat, jedes nationale Forschungsprogramm. Und dort habe ich das Schlussbuch geschrieben. Oder? Aber 7 Jahre vorher habe ich schon ein Buch geschrieben über den Rio-Gipfel im 92. Und wenn man das Buch nimmt, stimmt alles, was da drin steht. Man kann einfach die Kurve noch ein bisschen weiterzeichnen. Oder? Und das CO2 ist jetzt noch höher. Alles stimmt.
Das Heißzeit wird?
Nein, das war die Schweiz im Treibhaus, 92. 98 war Heißzeit. Okay. Mhm. Und es war eigentlich gut gemacht. Mhm. Es war attraktiv gemacht. Gewesen. Ich habe zwischen ihnen auch noch im Mondo Verlag das Wetter morgen gemacht, mit vielen Bildern und so. Mhm. Aber, und jetzt kommt das grosse Problem am Klimaproblem, oder? Das Klimaproblem betrifft uns alle. Mhm. Jetzt kann man sagen, das Pestizidproblem betrifft uns auch alle oder Gentechnik betrifft uns auch alle. Aber es ist ein riesen Unterschied zwischen all diesen Risikodiskurs und dem Klima. Man regt sich furchtbar gerne über gentechnisch veränderte Pflanzen auf. Volksinitiativen, Moratorien, Verlängerung von Moratorien. Und da lässt sich die ganze Schweiz mobilisieren. Oder? Aber das ist immer das Problem von den anderen. Man kann immer sagen, die böse Wissenschaft, die böse Industrie, die böse Monsanto, die böse Syngenta. Und es ist immer das Problem von den anderen. Man selber muss nichts machen, außer protestieren. Und beim Klima ist wie der Hartbeweis ist umgekehrt. Wenn man das Klimaproblem ernst nimmt, kann man nicht sagen, die anderen müssen. Man muss selber auch. Und das ist jetzt interessant mit diesen Klimaprotesten, oder? Jetzt haben wir da auch schon den Protest. Ihr Regierungsmenschen machen etwas, oder? Ihr nehmt es endlich ernst. Aber jetzt müssen wir schauen, dass die an den Protest gehen, auch etwas machen. Ja. Und ich höre jetzt Primarschülerinnen, die den Eltern sagen, Mami, ich komme nicht mit dem Flugzeug in die Ferien.
Ja.
Finde ich noch spannend.
Ja.
Also man hat eingesehen, dass man auch etwas muss machen muss. So könnte die Klimaproteste jetzt vielleicht eine Wende sein, dass man merkt, dass man selber auch etwas muss machen muss. Dass es nicht lange auf die böse Industrie oder die böse Wissenschaft zu zeigen.
Mhm. Also es ist ja wahrscheinlich wie eine tropfenweise Veränderung und irgendwann hat es genug, oder der letzte Tropfen, der jetzt noch gebraucht hat, war vielleicht die Greta Thunberg. Oder das ist die Hoffnung wahrscheinlich.
Ja, ja, es ist... Man hat eigentlich nie etwas... Tropfenweise finde ich nicht das richtige Wort, weil dann würde langsam etwas passieren. Ja. Und man hat eben nichts gesehen, was passiert. Ja. Ja. Aber vielleicht hat es im Hintergrund angefangen zu brodeln, aber man hat nichts gesehen. Ja. Und jetzt kommt Greta Thunberg. Und das ist natürlich wieder ein mediales Phänomen, oder? Mhm. Ich sage ihr jetzt bewusst Mädchen. Es ist eine 17-jährige junge Frau, aber sie sieht ja aus wie ein Mädchen. Ja. Oder? Ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber der Kontrast wird noch mal grösser. Das Mädchen mit diesen Zöpfen und diesen grossen, staunenden Augen ist natürlich ein guter Identifikationsfaktor. Oder? Mhm. Die Wissenschaftler erzählen das schon lange, was die sagt. Mhm. Ja. Aber Ein Thomas Stocker, ein Reto Knutti, ja. die erzählen das schon. In Deutschland gibt es Grassel, Klimaforscher, die schon vor 30 Jahren das gesagt haben, was Greta Thunberg heute sagt. Und man hat es einfach nicht abgenommen, weil es alte, jetzt in Anführungszeichen, Männer waren. Und jetzt kommt Greta. Oder? Ja. Und jetzt kann sich eben auch Primarschülerin identifizieren. Ja. Und von dem her ist es wie... es ist wie so eine Wende. Ja. Schauen. Ich hoffe, sie halten dann. Sie brauchen jetzt sicher noch einen Schnuff. Aber, ja.
Es könnte tatsächlich eine Wende sein. Wäre natürlich spannend. Ja. Aber was ich jetzt auch bei der Greta Thunberg höre und auch vorher, was sie gesagt haben, braucht es immer irgendwie die Angst. Das ist das, was am besten sich verkauft hat. Stelle ich mir vor, ist beim Wissenschaftsjournalismus, wenn man seriös Journalismus machen will, kann man nicht mit Angst arbeiten.
Ja, beim Klima muss man. Aber ich finde, also erstens mal zu der Angst. Und dann, es gibt auch positive Trigger. Ja. Aber die Angst ist ein natürlicher Reflex vom Mensch. Und auf negative News, auf Bad News, heftiger zu reagieren als auf Good News, ist auch völlig normal.
Ja.
Ja. Weil Good News, dann, die dann einfach etwas bestätigen, dass es okay ist. Und Bad News sagt, hey, du musst handeln. Sonst passiert dir etwas. Und darum ist immer, das können Verhaltensforscher in jeder Ebene zeigen, Bad News hat mehr Auswirkungen auf unser Verhalten als eine Good News. In jedem Bereich. Ja. Und das ist ja in unserem Stammhirn, das hat schon der Neandertaler so gemacht. Das ist einfach normal. Also jetzt kann man natürlich die Ängste nehmen, wenn sie berechtigt sind. Was nicht okay ist, Ängste schüren, wenn sie nicht berechtigt sind. Mhm. Stichwort 5G, oder? Mhm. Wo jetzt ja mit Ängsten gearbeitet wird, die absurd sind.
Absolut, ja.
Also an dem Trigger Angst anzupacken und nachher aber zu zeigen, was man machen kann. Das ist der Job von uns.
Ja.
Oder? Nicht nur einfach Angst schüren, Misstrauen schüren, Missgunst schüren, Ablehnung schüren, wie es jetzt eben mit diesen Fake News über 5G passiert beispielsweise, und nachher die Leute allein lassen. Das ist umstürzlerisch, feig, unehrlich. Das ist nicht richtig. Aber das macht ein Journalist auch nicht. Okay. Der Journalist führt es nachher weiter. Und unser Ansatz ist eben, wenn Ängste berechtigt sind, muss man die nehmen als Ausgangspunkt, um eine Lösung zu zeigen. Aber ein zweiter Ansatz ist auch, Science is cool. Hey, schau mal, wie interessant, wie verrückt. Oder? Und da kann ein Pantoffeltier, die kann spannend sein. Jedes Phänomen in der Welt ist eigentlich spannend, wenn man es richtig erzählt. Und es gibt ja die zwei Ansätze, eben mit der Bad News arbeiten und hin zu einer Lösung führen. Oder einfach die Faszinierung zeigen. Und dann kann man das Pantoffeltier als Identifikationsfigur nehmen. Oder die Forscherin, die das Pantoffeltier erforscht.
Ja.
Identifikationsfiguren, Role Models. Da gibt's verschiedene Methoden, auch auf der positiven Schiene zu kommunizieren.
Also kann man auch jetzt einen Trigger nehmen, ich habe mir das gerade vorgestellt, man nimmt eine Headline und sagt, haben wir bald alle einen Hirntumor wegen 5G, und dann schreibt man, wie es wirklich ist, dass es nicht so ist. Also man kann schon einen Trigger nehmen, der etwas Negatives auslöst, wo das Interesse auslöst, man liest es dann nachher und lernt dann aber nachher Dass es nicht so ist.
Oder ist das ein bisschen würde ich es nicht machen. Borderline. Nein, wir haben über 5G haben wir vor 2-3 Wochen etwas gemacht. Mhm. Und der Witz an diesen 5G-Mythen ist, dass es eben Mythen sind und dass in jedem ein Kern Wahr steckt.
Ja, okay.
Und unsere Schlagzeile, ich weiss jetzt nicht mehr gerade auswendig, aber ich sehe 5G-Ängste, ein Kern Wahrheit und viel warme Luft, irgend so etwas. Das wird nachher einfach aufblasen zu der grossen Bedrohung. Also Stichwort, die Wellen, die jetzt verwendet werden, sind völlig neu. Stimmt überhaupt nicht, oder? Schon bei LTE hat man die Wellenlängen, in jedem WLAN hat man 2,5 GHz. Es stimmt einfach schlicht nicht. Dann macht man einen Faktencheck, oder? Oder 5G verwendet Frequenzen, die man für Waffen kann brauchen kann.
Ja.
Ja, stimmt. Es gibt so eine Abschreckwaffe von der amerikanischen Armee, aber da muss man schauen, mit was für Energierichten die arbeiten, oder? Und dann sieht man, dass es 1000 oder mehrmal mehr Energie ist, die dort abgeschossen wird. Und, also es ist immer ein Kern Wahrheit ist drin, aber unser Job ist es, das zu hinterfragen.
Mhm. Mhm. Was ich dann damals immer viel sehe oder spüre, dass wenn es die Kern Wahrheit drin hat, dass die Leute sagen, ja, aber es könnte ja doch noch irgendwie... Bringt mir das noch weg, der letzte Zweifel?
Ja, also ich denke, wenn ich jemandem sage, ja, das stimmt, die Wellenlängen, die Frequenzen, die jetzt 5G verwendet, kann Gewebe erhitzen. Mhm. Stimmt.
Ja.
Machen wir im Mikrowellenofen. Mhm. Ja, darum sollte man eine Katze nicht im Mikrowellenofen tun. Aber eine Suppe, die man aufwärmen möchte, die sollen wir im Mikrowellen tun. Also wir nutzen das dort aus. Okay. Wie viel Energie, Dicht oder Leistung hat eine Mikrowelle? 1000 Watt aufwärts. Mhm. Wie viel Leistung hat dein Handy? 0, irgendetwas Watt, oder? Mhm. Also wieder, jetzt muss man rational werden. Glaubst du, dass die 0, irgendetwas Watt von deinem Handy, es gibt Listen, wo auf dem Internet kannst du nachschauen, ja, wie viel Watt dein Handy ausstrahlt. Oder? Glaubst du, das können etwas machen, wenn du vergleichst, dass Mikrowellen 10'000 Mal mehr Power hat? Mhm. Ja, aber es könnte sein und so. Und ich komme auch immer ganz ein warmes Ohr rüber. Ja. Dann sage ich, ja, heb dir mal die Hand ans Ohr.
Wird warm,
ja. Es wird auch warm. Ja? Also, und wo ist jetzt das Problem am warmen Ohr?
Ja. Es
hat einfach ein warmes Ohr. Ja. Kappe macht auch ein warmes Ohr, oder? Und dort bist du froh. Also, ja.
Im Winter wären wir froh, wenn man warme Ohren hat. Ich glaube, wir sind jetzt richtig Vertrauen in die Wissenschaft gekommen, bereits. Und wie sieht das heute aus? Jetzt in der Schweiz. Ich glaube, in der Schweiz ist relativ grosses Vertrauen da.
Ja, wenn man Umfragen anschaut, all die, das mit dem Vertrauen in die Wissenschaft ist so eine Sache. Die Leute vertrauen ja bei vielen Sachen blindlings, oder?
Ja.
Also sie ein neues Seilbändchen oder das steilste Seilbändchen oder die längste Hängebrücke von der Welt oder irgendwas und alle rennen das ausprobieren.
Ja.
Blindes Vertrauen, oder? Aber eine neue Frequenz für Mobiltelefon, und da muss man einfach einmal sagen, das ist gefährlich, und dann passieren da ganz komische Sachen. An einem Ort ist das Vertrauen grenzenlos, blindlings, und an anderen Orten nicht. Und ehrlich gesagt, glaube ich, hat einfach sehr vieles mit der Triggerung oder mit der Vorbereitung der Leute zu tun. Und das ist das Problem an diesen Fake News. Die Fake News setzen einfach einmal in die Welt, das ist ein Problem. Und wenn es einmal draussen ist, dann ist es draussen.
Ja.
Und wir wissen, das MIT hat eine Untersuchung gemacht, wie schnell gehen Tweets um die Welt.
Mhm.
Und Fake Tweets oder Fake News werden 7-mal schneller rund um die Welt twittert als echte Facts. Und warum? Fake News sind einfach zu verstehen, nicht so komplex, und sind einfach geile Storys.
Ja.
Und je geiler die Story, desto lieber hören es die Leute, desto leichter ist sie verständlich. Also müssen wir lernen, die Wissenschaft auch in gut verständliche Storys zu packen. Mhm.
Aber das ist doch schon, also ich fände das extrem nervig, wenn ich muss 10 gute Storys machen, um nur einen kleinen Fake News Tweet anzugreifen und nur ein bisschen niederzuringen.
Ja, das ist nervig. Ja, das ist nervig. Ich meine, wenn ich mein meist gesehenes Video auf YouTube.
Ohne Katzen drin im Jahr.
Ohne Cat Content, ja, ist das Interview mit der Nathalie Grams. Das ist die ehemalige Homöopathin, eine Ärztin, die irgendwann gemerkt hat, was mache ich da eigentlich als Homöopathin, und das Ganze anfangen hat, wissenschaftlich hinterfragen, das Buch geschrieben hat und jetzt eigentlich sich dafür einsetzt, dass man sieht, dass Homöopathie nicht mehr wirkt als ein Placebo. Mhm. Das Interview ist, ich weiß es nicht, vielleicht sind es mittlerweile 30'000 Views. Ja.
Eine bin ich übrigens.
Ja, okay. Also, als ich selbst geschaut habe, sind es irgendwie 27. Also, vielleicht sind es jetzt 30'000 Views.
Ja.
Aber daneben gibt es ein Video von einer selbsternannten Esoterikerin aus dem Thurgau, die von ihrer Mutter als Medium dargestellt wird und irgendwelche Bullshit über 5G erzählt, und die hat 150'000 Views. Und das nervt. Das nervt.
Das glaube ich.
Das nervt. Aber ich weiß nicht warum. Die Leute wollen offenbar das persönlich in ihrem rosaroten Pulli mit dem Schmetterling auf dem Sofa sitzen gesehen und einfach irgendwelches Zeugs daher blabbern, das null Hand und Fuß hat.
Die Welt wird dann einfacher im Jahr. Und das ist dann
total einfach,
ja. Das ist
aber es gibt auch Hoffnung, oder? Es gibt auch Hoffnung. In Deutschland ist die Mai Nguyen, Mai's Lab, hat die einen Podcast, ein Video. Und die hat auch über 100'000 Views bei ihr. Und vielleicht ist die Chance bei den jungen Frauen.
Ja.
Die ist Chemikerin, die sieht gut aus, die ist auch ein bisschen frech. Vielleicht ist die Chance bei den jungen Frauen. Ich habe grosses Vertrauen in die jungen Frauen, solange sie nicht so esoterik Quatsch erzählen.
Ja. Also geht es ja die andere Richtung, kann man das brauchen, um
einen
Trigger, um das auslösen.
Ja.
Ich muss sagen, es gibt ganz viele Erklärvideos unter anderem im Internet, die sehr gut sind.
Extrem gut sind.
Gute Sachen
erklären. Kurz gesagt, oder? Ja, genau, es gibt hervorragende Sachen. Ja. Ja. Die Sendung mit der Maus. Ja. Oder? Das ist alles sehr gut gemacht.
Ja, das habe ich auch geliebt, muss ich sagen.
Mhm.
Es gibt jetzt auch, glaube bald einmal ScienceCom im 19., also wo sich Wissenschaftskommunikationsleute treffen, um darüber zu diskutieren. Auch dort wird das Thema, wie ich gesehen, I trust science, but sie werden auch etwas darüber erzählen, über unabhängige Berichterstattung, was wir vorher schon erwähnt haben, dass es eigentlich wichtig ist, etwas Unabhängiges zu haben und nicht etwas, wo jetzt an einer Institution angeschlossen ist.
Absolut, ja.
Und ich denke, dass sind wir jetzt auch bei ihrer jetzigen Plattform angelangt, Higgs. Und was ist die Idee von Higgs?
Higgs hat 3 Ideen. Erstens ist Higgs einmal einfach eine Plattform im Internet, wo man News aus der Welt von der Wissenschaft attraktiv und verständlich versucht darzulegen. Das geht von kleinsten Häppchen, wir sagen dem Partywissen, bis hin zum stündigen Talk, wie ich vorher erwähnt habe, mit den Nathalie Grams. Ja. Also, man kann auf jeder Vertiefungsstufe sich dort bedienen. Das ist einmal die Plattform. Das Zweite ist, Higgs ist ein Verteilsystem. Higgs ist der Hub, also das Zentrum von einem Medienverteilsystem, in dem wir an ganz vielen Zeitungen unsere Inhalte anbieten. Und es sind mittlerweile Zeitungen vom Bieler Tagblatt bis zum Zürcher Oberländer und der Südostschweiz, mit 1,5 Millionen Leserschaft. Mhm. Also wir haben eine riesige Leserschaft, wo wir unsere Inhalte von Higgs einmal in der Woche, einige einmal im Monat, aber in der Regel einmal in der Woche anbieten. Mhm. Und Higgs ist das Dritte. Higgs will ein Begegnungsort sein, wo sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Bürgerinnen und Bürgern treffen. Wir wollen also die Wissenschaft und die Gesellschaft zusammenbringen. Also Plattform, Medienverteilsystem und Treffpunkt. Und für den Treffpunkt haben wir auch verschiedene Formate entwickelt, wo dialogisch sind, wo die Leute können mit der Wissenschaftlerin in Kontakt treten. Mhm. Und das ist so ein bisschen die drei Füße, die drei Standbeine von Higgs. Und über dem Ganzen ist noch ein Finanzierungssystem. Ja. Wir wollen, dass unsere Infos gratis sind für die Userinnen und User. Warum? Weil Fake News gratis sind. Mhm. Also wenn ein 15-Jähriger unsägliche Fake News konsumiert, weil sie eben so geile Storys sind, mhm, um das Wort nochmal brauchen, und die sind gratis, dann kann ich nicht hingehen und sagen, «Look, da hast du seriöse Informationen, aber du musst zahlen.» Ja. Dann sagt er, «Hey Alter, verpiss dich, oder?» Ja. «Da habe ich keine Chance, oder?» Also muss ich meine Informationen gleich attraktiv und gleich gratis, das heisst vollkommen gratis, anbieten. Oder? Und da haben wir jetzt, sind wir dran, ein Finanzierungssystem aufzubauen, wo eben nicht die Abnehmer, nicht die Leserschaft, sondern jemand das Ganze finanziert, wo es Interesse hat am aufklärten, ja, mündigen, ja, Bürger. Oder? Mhm. Ja.
Also kurz zum den drei Pfeiler sozusagen. Der erste Pfeiler ist das, was man lesen auf higgs.ch.
Ja.
Die News. Ist denn das gleiche wie die News oder die Texte, die sie dann sagen, auch gratis in Fall, an Zeitschriften weitergeben?
Mhm.
Und das sind die gleichen News, die man auf die Innenzeitung drückt.
Ja, ja. Auf dem Higgs sind es meistens ein bisschen länger.
Okay.
Es ist ja interessant, man hat früher gesagt, online muss alles kurz sein, stimmt ja überhaupt nicht. Ja. Die Leute lesen auch online heute, jüngere Leute sind sich gewohnt, online auch länger zu lesen. Und in der Regel sind wir in der Zeitung etwa 5'500 Zeichen mit einer grossen Geschichte und die gleiche Geschichte ist auf Higgs 7'000 Zeichen. Okay. Weil wir eben noch Zusatzinformationen anbieten, Kästchen, ja, Hintergrund, ja, oder ein Video, also die ganze Multimedialität ausnutzen. Aber auch der Text ist meistens länger.
Ja.
Ja. Irgendeinen Aspekt lassen wir weg auf dem, im Print. Ja.
Mhm. Ja. Was ich spannend finde, man sieht oft, wie lange es braucht, um es zu lesen. Also man kann schon im Voraus sagen, okay, jetzt habe ich 2 Minuten Zeit.
Ja.
Jetzt lese ich da den 2-minütigen oder 5-minütigen oder 7-minütigen Text und lese das dann. Gibt es nicht Unterschied, wenn Sie sagen, Sie lesen gerne 7-minütige, werden die genauso viel gelesen in dem Fall wie 5- oder 2-minütige?
Ja, wir können alles wird eigentlich entweder gelesen oder nicht gelesen. Okay. es kommt aufs Thema drauf an. Auf die Betroffenheit, die wir auslösen, auf die Attraktivität und manchmal auch auf den Zufall. Mhm. Also wir hatten eine Geschichte, die schon lange bei Higgs gelaufen ist, schon lange in der Zeitung war und dann hat es irgendein so ein Empfehlungsportal, PICT heisst das, hat das aufgenommen und dann von PICT ist es, das habe ich den Namen gerade vergessen, nochmal auf ein anderes Portal gekommen und dann sind Zugriffe explodiert. Da hat einfach eine Geschichte in 3 Tagen so viele Klicks gemacht, wie wir sonst in einem ganzen Monat haben. Das ist wirklich nicht berechenbar. Ja. Abgesehen von mir kann auch noch Klicks kaufen. Also die ganze Klick-Arbeiterei ist eh ein bisschen eine seltsame Sache. Weil man kann 200 Franken auf Facebook investieren und dann hat man seine Klickzahl vervierfacht.
Aber Sie wollen ja auch echte Klicks.
Wir wollen echte Klicks. Wenn
man das lesen,
ja,
nicht irgendwie.
Aber wir haben es auch schon probiert, mal zu schauen, was bringt das. Ja. Wir haben einfach 200 Stutz auf Facebook an Mark Zuckerberg geschickt. Ja. Was passiert? Klicks gehen gerade wahnsinnig auf, oder? Ja. Und das könnte man nachher wieder Werbekunden verkaufen. Aber wir haben ja keine Werbekunden.
Genau. Da sind wir bei der Finanzierung. Gratis kann es ja nicht ganz sein. Das funktioniert nicht auf die Dauer.
Nein.
Wie funktioniert es genau?
Wir sagen, alle die Leute, also die wollen zahlen, die können. Also wir haben auch schon ein paar einzelne Leute, die sagen, das ist mir jeden Monat etwas wert, die einfach sozusagen einen Dauerauftrag ihrer Bank gegeben haben. Also wer zahlen möchte, kann. Und es tröpfelt regelmäßig Spenden rein, aber viel zu wenig, als dass man das Ganze könnte zahlen. Aber wir suchen Geld bei all denen Einheiten, Organisationen, die eigentlich das Interesse haben an einer aufgeklärten Bevölkerung. Also einerseits sind es die Hochschulen,
ja,
die müssen das Interesse haben, dass ihre Sachen verbreitet werden. Weil es gibt noch drei Wissenschaftsredaktionen in der Schweiz. Oder? NZZ, Tamedia und SRF. Alle anderen haben nichts. Das sind wir. Ja. Also, wenn es uns nicht gibt, haben die 1,5 Millionen Lesenden, die ich vorher gesagt habe, haben keine Wissenschaft mehr. Also es muss jemand ein Interesse haben, dass die Wissenschaft haben. Hochschulen, Förderagenturen wie der Nationalfonds oder InnoSwiss, aber auch der Staat, die Stadt Winterthur, fördert uns jetzt mit einem Danke-Vielmal-Beitrag, aber nicht mit einem Wahnsinnsbeitrag, also, aber auch die Industrie, die Wirtschaft. Wenn man sagt, Fachkräftemangel, ja, Fachkräftemangel, wenn die Leute, die Jugendlichen lieber auf Bank und Versicherung gehen und niemand mehr will Ingenieur werden, dann haben wir ein Problem. Also alle, die Fachkräftemangel beklagen, Stiftungen, die einen Auftrag haben, für das Gemeinwohl da zu sein. Mhm. Also bei diesen Organisationen, Einheiten, sind wir jetzt am Verhandeln, um ein Fördersystem aufzubauen. Mhm. Und wir haben dafür eine eigene Stiftung gegründet.
Ja, Wissen für alle ist
das. Die heisst Stiftung Wissen für alle, genau. Und die ist steuerfrei. Also wenn jemand einen reichen Onkel oder eine reiche Tante hat, wo er einen Batzen muss steuerfrei versorgen, wissenfuralle.ch ist ein Abnehmer. Und natürlich Community. Also ja. Es gibt Leute, die uns jeden Monat 10 Franken spenden. Finde ich super nett. Ja. Oder? Und es zeigt, das ist. Wir haben auch manchmal jemanden, der sagt, tack, ich gebe euch 5'000 Franken. Mhm. Finde ich super, oder? Ja. Die meisten gehen das so. Um die 50 Franken ist, würde ich sagen, Durchschnittsspende.
Ja. Also einmal ein 50er.
Es gibt Leute, die jeden Monat 100 spenden. Ja. Wenn sich das jemand leisten kann und Higgs gut findet, dann ist das herzlich willkommen. Ja. Aber es gibt auch Leute, die jeden Monat 10 Franken spenden. Mhm.
Ja. Also wenn jetzt irgendjemand will, sagen, einen Kaffee pro Monat 3,50, 4,50 spenden, dann kann er das über die Higgs-Plattform.
Ja.
Und sieht dort.
Im Moment, also jetzt weiß ich nicht, wenn das ausgestellt wird, also das neue Spendensystem wird auch wiederkehrende Spenden ermöglichen. Okay. Das geht in den nächsten 2-3 Wochen geht das online.
Mit online, okay. Im Moment kann man auch Spende machen und dann
wiederholen.
Einmalige.
Ja, oder bei seiner Bank einen Auftrag geben.
Okay, also, voilà.
Es haben einige Leute einen Auftrag bei der Bank und da können wir. Ja.
Also wahrscheinlich, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, wird es schon möglich
sein. Ja, es wird noch in der Sommerferie wird das noch an. Aber eben, ich finde, die grosse Verantwortung liegt bei den grossen Einheiten. Mhm. Oder? Mhm. Weil ich habe vorher gesagt, die Hochschulen, die investieren wahnsinnig viel Geld in Kommunikation. Ja. Jetzt gibt es aber den Kommunikationsprofessor Otfried Jarren von der Uni Zürich, der jetzt gerade pensioniert worden ist. Der hat in einer von seinen letzten Vorlesungen, Reden gesagt, das Wissenschaftssystem kann nicht überleben, wenn sie nur selber kommunizieren. Mhm. Wenn sie nur immer selber sagen, was sie machen. Sie brauchen, er nennt das die Fremdreferenz.
Ja.
Sie brauchen jemanden, der von außen sagt, was sie machen. Weil nur die Fremdreferenz vermittelt Vertrauen. Und ich habe das, oder Glaubwürdigkeit. Mhm. Und ich habe das dann verglichen, wie auf dem Schulhof, Schulhausplatz, steht ein Mädchen oder ein Bub, der immer sagt, wow, ich bin die Beste, ich bin die Geilste, ich bin... Mhm. Und irgendwann sagen die Kollegen, der Herr spinnt es, oder? Oder der Giovanni hat den Grössenwahn, oder was auch immer, oder? Ja. Aber wenn jetzt um die Person, und das ist völlig ungeachtet, ob die Person etwas kann oder nicht, wenn nur er oder sie das sagt, glaubt man es nicht. Mhm. Aber wenn 10 Menschen um die Person herumstehen und sagen, wow, voll krass, was die kann oder was der macht. Ja. Und wenn es eine Community gibt, wo in gewissem Sinne unabhängig ist und von außen schaut und sagt, eben die Fremdreferenz bietet, dann ist das vertrauenswürdiger, als wenn man selber immer sagt, wie gut man ist. Mhm. Und darum ist in der Hochschule ist das Wissenschaftssystem auf den Wissenschaftsjournalismus angewiesen. Mhm. Ja. Und dass der Staat das auch einsieht, haben wir ja auch vorletzte Woche am Weltkongress für Wissenschaftsjournalismus gesehen. Da hat Simonetta Sommaruga, unsere Medienministerin, hat ein Eröffnungsreferat gehalten und hat gesagt, Wissenschaft ist die Basis der Gesellschaft, das haben wir jetzt auch gehabt. Es ist wichtig, dass man darüber Bescheid weiß und darum ist Wissenschaftsjournalismus wichtig. die französische Forschungsministerin hat das gesagt und ein Vertreter von der EU-Kommission hat das gesagt, der dort für Forschung zuständig ist. Alle sagen, der Wissenschaftsjournalismus ist wichtig, um niederschwellig, gut verständlich das zu vermitteln. Mhm. Und dann sage ich, ja hallo, aber dann müsst ihr auch etwas machen, dass der Wissenschaftsjournalismus nicht stirbt.
Ja. Ja. Mhm. Aber dann können Sie das Sie dann auch nicht unbedingt die unabhängigen Medien meinen, die es würden wollen, unterstützen. Also ich meine, Sie können dann auch, wenn Sie Geld investieren, dann könnte das Geld, das in die ETH fließt, in die Uni fließt und nicht in die unabhängigen.
Ja, aber der Journalismus ist eben wichtig, ja, wegen der Fremdreferenz. Ja. Und darum haben wir die Stiftung Wissen für alle gegründet, dass nicht irgendjemand mit Partikulärinteressen kann kommen und sagt, liebes Hicks, jetzt machst du da mal 10 Beiträge über, wie toll wir sind. Oder? Mhm. Sondern das Geld fließt in die Stiftung, wo alle Interessen eigentlich gemischt werden. Mhm. Die Stiftung tut einzelne Projekte unterstützen, hat die Förderung vom Wissenschaftsjournalismus generell als Ziel und ein Ziel ist die Förderung von einer Plattform.
Okay.
Also, und wenn dann dort jemand sagt, ja, aber die Plattform oder die Journalisten berichten zu wenig über, dann kann ich sagen, ja, schaut, ihr macht bei dieser Stiftung mit und wer das Geld bekommt, das ist die Sache der Stiftung. Und dort werden wir eben möglichst viele Leute haben, die dieser Stiftung Geld zuschiessen, eben öffentliche Hand, Hochschulen, Förderagenturen, öffentliche Hand und so weiter, Wirtschaft. Dass dort eben kein Interesse mehr durchdrücken an der Basis. Ja. Dass das einfach eine Institution ist, die Geld bezieht und das verteilt nach ihrem Gutdünken.
Das wäre ein unabhängiger Filter.
Das ist ein Filter, ja.
Das durchlässt nach
dem
Interesse.
Ja.
Aber gleich müssen wir Geldgeber haben, die logischerweise Interesse haben, aber die genug investieren, dass das kann.
Ja, ja. Also wir reden, dass es Hicks jetzt macht, so wie es daherkommt jetzt, brauchen wir 700, 750'000 Franken im Jahr. Ja. Und wenn wir jetzt noch in die Westschweiz ausbauen, und das ist der Wunsch vom Nazfonds, ist der Wunsch von Swiss Universities, ist auch der Wunsch von Westschweizer Zeitungen nebenbei, dann brauchen wir 1,3 Millionen und dann hätten wir noch einen Videojournalist und da könnte man einfach noch besser sein. Ich meine, ich wüsste auch, wenn ich 2 Millionen ausgebe, dann wären wir noch besser. Aber wir möchten für das nächste Jahr so 1 Million bis 1,3 Millionen Franken raisen.
Ja. Zum Hicks können unterstützen. Ja. Und Hicks ist auf eine Plattform von dem Wissen für alle. Die werden aber in Zukunft andere Projekte unterstützen.
Sie werden und sie müssen, ja. Weil Stiftung Wissen für alle ist gemeinnützig.
Ja.
Das heisst, es kann nicht irgendeine versteckte Geldmaschine für Hicks sein. Das geht nicht. Sie müssen, und ich sage jetzt, sie müssen, ich habe ja die Stiftung initiiert, ich habe das Grundkapital gesucht, ich habe mit meinen Leuten zusammen die Stiftungsstatuten auch entworfen, juristisch beraten, selbstverständlich. Aber jetzt habe ich mit der Stiftung eigentlich nichts mehr zu tun. Die sind jetzt meine Chefin. Ja. Und sie müssen auch andere wissenschaftsjournalistische Projekte unterstützen. Das kann sein eine Ausstellung, ein Buch, ein Film, ein Podcast. Mhm. Das kann irgendetwas sein, um den Wissenschaftsjournalismus generell fördern.
Okay. Also wir machen es auch gratis, abgesehen davon.
Ja.
Aber es ist etwas ganz anderes im Vergleich zu einem professionellen Wissenschaftsjournalismus. Ich glaube, wir können langsam zu den Büchern kommen. Sie schreiben auch noch fiktionale Bücher. Es sind schon 3 draussen. Xenesis aus dem 2004, wo es um Xenotransplantation ging. 2008 Lauf um mein Leben, über Gendoping. Und das allerneueste ist Zweimal tot vor dem Jahr, über Neuroprothese. Ist das ein guter Weg, jetzt allgemein zum Wissenschaft.
Zum Geld verdienen.
Das haben Sie auch schon
gesagt. Zum Geld verdienen ist kein Weg, nein.
Auch nicht zum Hicks finanzieren.
Nein.
Aber ist das ein guter Weg allgemein, um Leute von Themen zu überzeugen oder zu interessieren dafür?
Ich weiss es nicht, ob es ein guter Weg ist. Es ist sicher ein Weg, um Leute für Wissenschaft zu interessieren, Also es gibt ja auch ein Literaturpublikum, oder? Mhm. Wo einfach sagen, ich lese gerne spannende Geschichten, mhm, und kommen dann nebenbei noch etwas mit über Xenotransplantation oder, mhm, über Gendoping oder über Neuroprothese. Und wie viel dann bei denen hängen bleibt, ist mir eigentlich gleich. Etwas bleibt hängen. Also, ja. Die haben sich über eine spannende Geschichte oder über ein gutes Buch, by the way, en passant, noch informiert. Ja. Finde ich gut. Ist einfach ein neues Publikumssegment. Und die gerne Wissenschaft haben oder mich kennen und sagen, jetzt will ich mal schauen, wie das macht,
ja,
die lesen so ein Buch in einer Woche nicht durch. Ne? Das, ja, ist, aber es ist vor, ich mache es eigentlich nicht mit der Informationsmission. Ich mache es, weil ich es gerne mache.
Mhm. Macht auch Spass, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Ist aber sich eh interessiert, ja, mal Gendoping.
Ja. Und es entstehen ja nebenbei auch immer noch journalistische, ja, Produkte. Ja. Weil die Recherche habe ich. Ich bin ja in diesem Labor gewesen. Ich habe mit diesen Exponenten geredet, habe die Interview geführt, habe alles gesehen. Und da bleibt immer ein riesen Fundus von Eindrücken und Kontakt zurück, den ich auch journalistisch kann nutzen kann.
Ja. Also jetzt gerade beim Gendoping gibt es noch einen Film dazu, über das Gendoping.
Gibt es einen Film dazu. Für das Bundesamt für Gesundheit haben wir E-Lessons gemacht, eine Broschüre für, nein, nicht Gesundheit, für Sport, bei uns haben wir Sport. Mhm. Für Anti-Doping Schweiz haben wir eine Broschüre gemacht. Also das, eben die Recherchen, die sind mehrfach verwendbar. Mhm. Jetzt für zweimal Tod gibt es mehrere Vorlesungen, so Live-Events an der Uni, mit Patienten, mit Forschenden, mit einer Schauspielerin, die liest, Interviews, also wirklich so eine Show, wo man sich je nachdem eine Stunde bis 90 Minuten
kann unterhalten
und etwas lernt. Und ja.
Ja. Ich habe nachher kurz eine Frage zu zweimal Tod, aber zuerst zu Gendoping. Mhm. Also nach meinem Wissen, ich bin mir nicht hundertprozentig perfekt informiert, hat es schon einen Gendoping-Fall gegeben, wo man weiss, dass das passiert ist?
Da wüssten sie mehr als ich.
Ja. Ich habe noch nichts gefunden. Also,
nein, ich glaube auch unterdessen, die Gefahr vom Gendoping hat man damals, wo man entdeckt hat, dass es möglich ist, höher geschätzt als heute. Warum? A, weil es ist einfach unheimlich riskant.
Ja.
Und B, das normale Doping ist so gut. Es gibt wirklich keinen Grund, um auf eine riskantere Methode umzuschwenken. Ja. Und die mafiösen Strukturen vom Doping sind so gut. Und die Verschleierungstaktiken ebenfalls, dass es keinen Grund gibt, mehr Risiken, sprich mit dem Gendoping einzugehen. Mhm. Es wäre natürlich das perfekte Doping, weil es ist sicher unentdeckbar. Es hat einen Verdachtsfall gegeben. Es hat Mails gegeben, wo sich eine, das war der Springstein-Fall gewesen. Das ist der, jetzt haben die Vornamen gerade weg. Der Springstein ist ein deutscher Sprinttrainer, wo die Krabbe trainiert hat. Und er hat sich bei dem italienischen Dopingarzt erkundigt, ob er das Repoxygen können haben. Und Repoxygen ist eine Gentherapie. Wo die Firma, die sie hergestellt hat, aber sagt, sie hätte zu fies gelegt, weil es wirtschaftlich nicht opportun ist. Aber es gibt es.
Mhm.
Und irgendwo ist das Wissen vorhanden. Ja. Und jemand hat sich erkundigt, ob es bekommen konnte. Es hat sich dann einfach im Nichts aufgelöst, die Verdacht. Aber irgendwann wird Gentherapie kommen. Und wenn Gentherapie da ist, wird auch Gendoping kommen.
Mhm.
Einfach nicht so schnell, wie man gemeint hat.
Ja. Ist ja auch in der Ordnung. Also, gibt ja viel Gefahren. Und es ist ja nicht einfach so, dass man Tabletten nimmt und nachher ist es nach einer Woche wieder weg. Mhm. Sondern das hat man nachher im Muskel gespritzt oder im Blut.
Genau. Also man transformiert sich oder Organ von sich transformiert man genetisch. Und hat dann, wenn es funktioniert, immer neue Eigenschaften. Mhm.
Und jetzt das neueste Buch, zweimal tot, geht es ja um Neuroprothese, also eigentlich die Interaktion von Hirn, Nervenzellen und Computer, sage ich mal so, salopp.
Mm-hmm.
Und finde ich sehr spannend, das heisst, sie tun nachher auch Events machen, wo sie zeigen, dass das, was sie beschreiben, im Buch effektiv schon funktioniert.
Ja.
Und
das sind, also kommt dann jemand, der beispielsweise eine Hand
verloren also, hat? Ja, also es hat ja schon so ein Event gegeben, eigentlich den Cybathlon, oder?
Ja.
Der Cybathlon vom, von der ETH, namentlich vom Robert Riener, Professor, wo er eigentlich hat, auf unterhaltende, sportliche, kompetitive Art zeigen, wie Menschen mit Neuroprothesen funktionieren. Und die haben zum Teil furchtbar schlecht funktioniert. Aber es war informativ und unterhaltend gewesen und man hat gesehen, wo die Forschung dran ist. Und wir haben jetzt ein Event auch mit dem Robert Riener schon durchgeführt, wo ein Mensch kam, ist, der Michel Fournasier. Der hat eine Handprothese, die er mit Nervenimpuls ansteuert. Lustigerweise oder blöderweise. Und andere Sachen. Aber er ist jetzt zum Beispiel an den Event gekommen und ja. Sagt, hey, Sally Beat, ich habe einen Wackelkontakt. Und ich sage, ja super, das ist dein Witz, den du immer machst, wenn sie demonstrieren muss. Nein, echt, sie tut nicht, meine Hand funktioniert nicht. Und er kann mit Nervenimpuls die Hand, hat verschiedene Bewegungsmuster. Ja. Also im es ist natürlich noch weit davon weg von dem, was sie man muss können. Er muss auch umstecken. Und, aber er kann verschiedene Bewegungen machen mit dieser Hand, nur mit Gedanken. Aber an selben Abend hat sie nicht funktioniert. Und dann haben wir über das können reden. Oder? Ja. Aber wir haben zum Beispiel auch zwei Studenten als Probanden gehabt, wo wir gezeigt haben, wie man von außen mit elektrischer Einflussnahme aufs Nervensystem Muskeln kann aktivieren. Und dann hat es dann im gleichen Moment, mit dem gleichen Impuls, die gleiche Bewegung ausgelöst und sie haben einfach gar nichts dazu beitragen. Einfach, wir haben wirklich ihr Nervensystem stimuliert.
Was auch noch witzig ausgesehen
hat. Das hat witzig ausgesehen, ja. Genau. Es gibt ein Video, das nächstens so online geschaltet wird. Ja.
Zweimal tot. Ich wollte nicht viel darüber verraten, dass man dann nachher irgendwie weiss, was im Plot passiert. Wenn du kurz beschreiben, was passiert im Buch? Wir wissen, was man darf sagen
und
was.
Ja, ja, also wir machen ja auch Lesungen und wir lesen nur bis zu einem bestimmten Punkt. Okay. Und also es geht eigentlich um einen Hirnforscher an der Uni Zürich, wo ein Zusammenzug von verschiedensten Personen ist und verschiedenste Kompetenzen hat. Und der entwickelt Neuroprothesen. Das sind im Prinzip Prothesen, die der Mensch mit den Gedanken steuert. Und das Buch fängt aber an mit der zweiten Hauptfigur, das ist Tina. Tina ist eine Mitarbeiterin von ihm, Doktorandin, die ein eine extreme Person ist, extrem wenig kompromissbereit, extrem gescheit, extrem empathisch aber auch. Und sie ist in einem Untersuchungsgefängnis, weil man hat sie in der Nacht gefunden, neben dem halbtoten Held, der Frank Stern, und man weiß nicht, also er ist bewusstlos vor dem Institut gelegen in der Nacht und sie ist dabei gewesen. Und sie ist völlig ausgetickt und hat einen Polizisten angegriffen und ist völlig außer Rand und Band gewesen. Und sie weiß aber auch nicht mehr genau, was passiert ist und die Polizei weiß nicht, was passiert ist und der Frank Stern liegt im Koma. Er kann nicht sagen, was passiert ist. Und sie baut jetzt verschiedene, also jetzt entwickelt sich der Krimi, wer ist es gewesen? Ist sie Verdächtige oder ist sie Zeugin? Warum ist sie dort gewesen? Und sie baut der Geschichte verschiedenste Technologien auf, wo sie lernt, mit dem Koma-Patienten zu kommunizieren. Was ihnen wirklich möglich ist, mit EEG, also Elektro, also Hirnströme abnimmt, Sprachsynthese. Also am Schluss kann sie mit dem Koma-Patienten reden, fast wie mit einem normalen Mensch. Und der hört das alles. Er sieht auch. Und so fangen sie miteinander an zu kommunizieren. Er hilft ihnen auch bei der Tätersuche. Ja. Und man erfährt dann rückblendemässig, was passiert ist. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wer da für den Täter sein könnte.
Ja. Ja. Aber bei der Sprachsynthese ist mir noch nicht ganz so weit im Jahr, wo man kann, also nicht invasiv mit einem Hirnstrom ableiten.
Fast. Doch, fast. Ja. Also man kann mit Hirnströmen einen Cursor steuern. Man kann mit Hirnströmen einen Rollstuhl steuern. ETH Lausanne hat entwickelt. Es gibt erste Ansätze, wo man versucht, aus Hirnströmen Begriff abzuleiten. Mhm. Und dann ist es ein kleiner Schritt, Sätze oder Gedanken zu synthetisieren. Also das ist dann eben meine Freiheit als Autor, dass ich die aktuellen Entwicklungen in der Wissenschaft nehme und nur ganz, ganz wenig überdrehe. Mhm. Und währenddem ich das Buch geschrieben habe, ich habe sehr lange ein Buch geschrieben, 9 Jahre, fast 10 Jahre, hat die Wissenschaft Sachen gemacht, die ich erst als Hypothese hatte. Also der Rollstuhl hat es noch nicht gegeben, den ich im Buch schon beschrieben habe. Und plötzlich kommt die ETH Lausanne und macht den. Oder? Und die Wissenschaft geht unheimlich schnell für sie, zum Wohl der Patienten. Mhm. Und ich muss mir eigentlich wirklich, ich muss mir Mühe geben, dass ich schnell genug schreibe, dass meine Fiktion nicht überholt wird von der Realität.
Mhm. Gut, könnte da etwas anders rauskommen. Aber ich glaube, jetzt gerade bei den Büchern, Lauf von meinem Leben, bei Gendoping,
ist nicht
ganz so schnell. Aber man weiß nie, in welche Richtung es geht, aber all ihre Bücher beschreiben das Szenarien, die aktuell sind, die bestimmte Gefahren beinhaltet, vielleicht auch ein bisschen Ängste schüren, wenn man es nochmal von dem hat. Was wird das nächste Buch sein? Sind Sie schon am nächsten dran?
Ja, ich bin an zwei Ideen, aber im Moment habe ich, also Ideen, die passieren einfach, oder?
Ja,
Ideen kann man nicht machen und Ideen kann man nicht steuern. Ja. Und die synthetisiert sich in meinem Buch, in meinem Kopf, synthetisieren sich zwei Ideen für ein neues Buch, aber im Moment noch nicht mehr, habe ich absolut keine Zeit zum Schreiben. Also das ist, aber dann muss ich dann irgendwann entscheiden, welches von beiden mache ich. Ja.
Also stell dir vor, all die verschiedenen Projekte, das ist auch etwas, das extrem viel Zeit benötigt. Oder ich kann mir vorstellen, dass man dann 10 Jahre dran hat, bis man das Buch auch effektiv fertig hat. Ist ja extrem zeitintensiv, aber schlussendlich ist es auch schön, nachher das Buch in der Hand zu haben und zu verkaufen.
Ja, wenn es sich dann verkauft. Also das Aktuelle verkauft sich noch nicht so gut.
Wo kann man es? Wenn ihr das hört und...
In jeder Buchhandlung, in jedem Online-Buchshop kann man es kaufen. Mhm. Leider haben sie nicht alle Buchhandlungen an Lager. Von dem her ist vielleicht... oder bei mir direkt, mit Widmung natürlich auch. Aber der deutsche Markt läuft jetzt das mal nicht. Bei den letzten Büchern habe ich eigentlich die Mehrheit in Deutschland verkauft. Mhm. Wir haben Bestsellerzahlen erreicht für Schweizer Verhältnis. Und das jetzige Buch läuft so für Schweizer Verhältnis auf einem relativ tiefen Niveau dümpelt es dahin.
Okay. Aber ist ja der Anfang.
Ja, nach dem Podcast werden die Verkäufe aufschiessen. Das ist mir völlig klar. Ja. Ja, wir haben jetzt auch endlich die Webseite aufgeschaltet, zweimaltop.ch.
Ja.
Habe ich ja wahnsinnig lange gebraucht, neben Hicks die Webseite zu machen. Sie ist immer noch nicht perfekt, aber es gibt sie jetzt. Und
man kann drauf gehen. Sehr gut. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende vom Podcast. Können Sie sagen, was habe ich gut gemacht, was habe ich falsch gemacht? Habe ich können umsetzen, was Sie am Anfang gesagt haben.
Ui, jetzt ist das online. Wird das nachher
Also je nachdem, was Sie sagen, ich schneide so schnell raus.
Ich glaube, mich hätte mich ein bisschen mehr müssen unterbrechen.
Ja.
Ich neige manchmal zum Ausufern. Aber wenn es spannend ist, ist es ja gut.
Und ich finde also.
Ja. 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 Ich nehme an, Sie haben das gefragt, was Sie interessiert. Also es gibt die natürlich noch viele Fragen.
Was hätten Sie noch gerne wollen?
Alle, also ich hätte es nicht gerne besprechen, aber alle sprechen mich auf meine biografischen Hintergründe zum zweimal Tod an.
Ja, mit dem Sohn, oder?
Genau, aber das ist vielleicht überall schon gewesen. Also ich kann auch, oder ist da nicht? Aber das ist okay.
Ist es okay?
Das ist okay, ja, klar. Ich mache nicht Fragen.
Herr Glocker, vielen Dank für das Gespräch.
Danke vielmals, dass ich darf. We'll be right back.